Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Hey, hört man mich oder kann ein bisschen? Ja, jetzt lassen wir die Frau Bosson noch was reden.
Okay, mich hört man ein bisschen laut, das finde ich sehr angenehm, weil ich schon ein bisschen heiser bin.
Ja.
Und ich bei einem Stand, da war das Mikrofon sehr leise eingestellt. Ich musste die ganze Zeit in dieses Mikro reinbrüllen, was meiner Stimme nicht unbedingt gut getan hat. Ich bin schon den ganzen Tag dabei, Salbeibonbons zu lutschen. Aber das klingt ja jetzt ganz gut.
Wunderbar. Und wir sind eine Minute noch vor, aber ich sag schon mal herzlich willkommen hier am Forum Autoren at Leipzig. Zum zweiten Gespräch hier in der Reihe, die Messe Leipzig zusammen mit literaturcafé.de präsentiert. Und ich freue mich ganz besonders, und für mich ist auch eine Premiere, über Sex und Lust auf einer Bühne zu reden. Insofern bin auch ich gespannt und aufgeregt und nervös, aber nochmal herzlich willkommen, Nora Bosson. Das ist das Buch. Es heißt Rotlicht, ist erschienen im Hansa Verlag. Zunächst mal zu den Äußerlichkeiten des Buches. Das sollte man nämlich einfach nochmal zeigen, weil es einfach sehr schön ist. Dieser Schriftzug ist tatsächlich gestanzt mit Löchern, sodass man, wenn man ihn abmacht, so ein Mikro halten und abmachen ist schwierig, aber dann ist das so schön rosa hier drinnen. Und der Schriftzug ist tatsächlich gestanzt.
Man kann also Teelichter dahinter stellen, das ist für die Weihnachtszeit sehr schön.
Okay, ja. Also das zu den Äußerlichkeiten des Buches. In Rotlicht geht es im weitesten Sinne um das Rotlichtviertel, aber es geht um, ich würde mal tatsächlich sagen, käufliche Lust. Immer das Thema Sex und Erotik und immer mit dem Thema, was kann man sich dafür alles kaufen? So möchte ich es mal ganz salopp zusammenfassen. Nora Bosson ist für diesen Titel tatsächlich an die Orte gegangen, an denen dieses Thema präsent ist. Das fängt an, so auch das erste Kapitel, mit einer Table Dance Bar in Frankfurt, und geht dann weiter auch in, dass sie in Tantra-Massage, Bordelle, sowohl groß Bordelle, die es da gibt, bis hin zu Wohnungsbordellen. Sie hat sich unterhalten mit Prostituierten. Sie hat sich unterhalten in der Schweiz mit einem, ja, schon in die Jahre gekommenen Pornoproduzenten und. Das ist das Thema. Es ist ein Sachbuch, es ist eine Recherche, aber es ist für mich auch ein sehr essayistisch-literarisches Buch. Was für mich nicht ganz, und die Frage muss ich an Anfang stellen, obwohl sie wahrscheinlich nicht die originellste ist, das gebe ich zu, aber mir ist es nicht so ganz klar geworden, beziehungsweise ich kenne die Entstehungsgeschichte ein bisschen. Es, glaube ich, gab mal eine Zeitreportage, es gab ein E-Book und jetzt dieses Buch. Aber was ist an dem Thema, was hat sie bewegt, diesem Thema so nachzugehen, und vor allen Dingen in der Form, dass sie auch dort wirklich hingegangen sind, manche Dinge auch ausprobiert haben, und wie, was ist bei Ihnen der Auslöser, dass das Thema Sex und käufliche Lust Sie so bewegt?
Naja, es ist ein Thema, also Rotlicht, ich glaube, das setzt bei allen sofort irgendwelche Assoziationen und Bilder frei. Es ist ein Thema, was immer wieder bearbeitet wurde, immer wieder sehr romantisiert wurde, ob das der Blaue Engel mit Marlene Dietrich ist, beziehungsweise die Vorlage von Heinrich Mann, ob das Pretty Woman ist, Billy Wilders, Emma Ladous, auch Buñuels Bearbeitung des Themas oder François Ozon's. Es sind aber alles Blicke von Männern, und das hat mich irritiert, und ich wollte dem gerne einen Blick von einer Frau entgegensetzen. Und ich wollte auch wissen, wie diese Orte tatsächlich aussehen, wenn man sie nicht auf einer Kinoleinwand sieht, sondern wenn man sie wirklich besucht. Und zwar inkognito in gewisser Weise. Also mittlerweile bin ich jetzt ja auch mehrmals mit Fernsehteams an ähnliche Orte gekommen. Und da bekommt man natürlich eine ganz andere Welt inszeniert und vorgesetzt, die dort die Betreiber dann gerne im Fernsehen wiederfinden wollen. Ich habe mich dort immer als Kundin ausgegeben, was irritierend genug war, denn das sind Orte, die eigentlich nur den männlichen Kunden kennen. Ich bin immer in männlicher Begleitung hingegangen, zum einen aus Schutz, um auch wieder rauszukommen, zum anderen, weil ich an manche Orte als Frau auch gar nicht eingelassen worden wäre, während wenn ich als Paar dort auftauche, dann haben sie es mir abgenommen, dass ich als Kundin dort bin. Und ich wollte wissen, wie sehen diese Orte aus, wenn ich eben nicht als Journalistin dort auftrete, sondern mich wirklich erstmal reinschleiche. Und das Bild ist dann eben doch ein ganz anderes als das romantisierte Bild, auch in der Tragik romantisierte Bild, was wir aus Filmen und Büchern sonst kennen. Also selbst die tragischen Bearbeitungen dieses ganzen Themas sind immer noch mit sehr schönen Bildern, sind immer noch mit sehr in der Tragik sehr menschlichen Bildern bestückt. Und das, was ich gesehen habe, waren teilweise, ja, ich nenne es dann immer Discountisierung des ganzen Erotikbereiches. Also das heißt, wenn man das Laufhaus zum Beispiel nimmt, das ist eine, dank des neuen Prostitutions, das, so neu ist es auch gar nicht mehr, das derzeit in Kraft seienden Prostitutionsgesetzes, durchaus transparente Orte geworden, aber nicht unbedingt schönere Orte.
Vielleicht erklären Sie tatsächlich kurz, was ist ein Laufhaus?
Ein Laufhaus ist anders, also was ähnliches wie ein Bordell, nur dass die Frauen auf eigene Kasse arbeiten. Das heißt, Frauen mieten sich dort ein Zimmer. Vor dem Zimmer sitzen sie auf Barhockern und die Kunden können da wie in einem Supermarkt durch die Gänge flanieren und sich so das beste, billigste, Preis-Leistungs-Verhältnis genehmste Angebot aussuchen. Und so wie ich es beschreibe, und da stelle ich ja schon eine gewisse Menschenunwürdigkeit des ganzen Vorgangs, was natürlich die Manager dieser Orte deutlich anders formulieren würden. Es ist so, dass also um allein auf die Zimmermiete pro Tag zu kommen, einfach schon mal zwei Freier gefunden werden müssen, dann sind die Frauen auf null. Das heißt mindestens drei Männer, um überhaupt ein Geschäft zu machen. Es sind etwas, was mich am tatsächlich meisten verstört hat an diesem Ort war, als mir dann der Manager, der mich da durchgeführt hat, erzählt hat, ja, und einige von den Frauen wohnen hier auch. Also das heißt, der Ort, an dem sie am Tag Männer bedienen, ist dann auch nachts oder umgekehrt, je nachdem, wann sie arbeiten, der einzige Rückzugsraum, den sie haben. Und das fand ich wirklich frappierend, dass es da nicht einmal zu der Schlafenszeit dann noch einen Abstand dazu gibt.
Nun sind Sie mir, ich muss dann nochmal nach, ich komme gleich nochmal auf die Inhalte zu sprechen. Ich habe jetzt ein bisschen sehr gesagt, okay, eine weibliche Sicht entgegensetzen. Was ich trotzdem nochmal nachbohre, warum Sie das dann so fasziniert hat und warum Sie es auch so machen, weil man muss eines, denke ich, auch sagen, es ist jetzt kein Buch, was in erster Linie eine große feministische Sicht transportiert, sondern es ist tatsächlich auch ein, wie Sie es formuliert haben, so ein Erkunden, auch ein Ausprobieren, ein Gucken, was passiert da tatsächlich. Ich hake da trotzdem nochmal nach. Warum haben Sie gesagt, ich gehe dahin, ich möchte diese weibliche Perspektive entgegensetzen.
Naja, am Ende ist es eigentlich schon ein feministischer Ansatz, wenn ich nämlich sage, dass es doch eigentlich unerklärlich ist, dass wir in einer Gesellschaft leben, die sehr viel auf ihre Gleichberechtigung setzt und sich da schon sehr weit glaubt, aber es einen kompletten Markt, der nicht nur FC Köln-Trikots verkauft, sondern eigentlich das Fundamentalste, was Menschen miteinander haben können, wenn dieser komplette Markt fast nur für Männer existiert. Und das, ich fordere jetzt nicht, dass wir jetzt überall in jeder Stadt Bordelle für Frauen eröffnen sollten, aber das scheint mir doch eigentlich sehr verwirrend zu sein, weil es immer noch in den Gesprächen, die ich vorher geführt habe, kommen dann immer die alten Argumente, naja, Frauen haben nicht so viel Spaß am Sex, sie brauchen das auch nicht so oft. Das sind aber Argumente, die man 1900 hatte. Also so das Dampfkesselprinzip, der Mann muss sich irgendwann entladen, sonst wird er Vergewaltiger oder sowas. Das ist aus meiner Sicht absoluter Unfug, denn wenn jemand Vergewaltiger wird, dann sind da fundamentale Probleme, die dahinter stecken. Und die Frage, ob ich ein Anrecht auf meine eigene Sexualität habe, ist ja eine ganz andere Frage als die, ob ich das Anrecht auf einen anderen Körper habe, der mir von der Gesellschaft zur Verfügung gestellt wird, damit ich meine Bedürfnisse befriedigen kann. Und das heißt, auch dieses Ungleichgewicht, das für die einen es immer diese Hintertür noch gibt, ob man sie ablehnt oder befürwortet, aber es gibt sie und sie wird bis heute als mehr oder weniger immer noch legitim angenommen, setzt auch aus meiner Sicht in eigentlich allen anderen Bereichen unserer Gesellschaft ein gewisses Ungleichgewicht um. In Beziehungen, aber auch im ganz normalen Miteinander. Wenn einige von diesen Freiern lernen, dass sie sich das andere Geschlecht für 50 Euro kaufen können, dann setzt das einen Eindruck der Käuflichkeit und der Überlegenheit in Gang. Und man muss moralisch aus meiner Sicht sehr integer sein, um das sozusagen wieder rückgängig zu machen.
Zu diesem Thema absurde Argumente reden Sie auch mit diesem Schweizer Pornoproduzenten Stöckli, der in den 70er Jahren in der Schweiz das Ganze ja auch gesetzlich gegen manche Dinge angegangen ist und für sich so ein bisschen proklamiert, dass er so diese Freizügigkeit da und überhaupt erst in der Schweiz ermöglicht hat. Der sagt auch dieses sogar das Absurde, dass er bis heute, der Mann ist jetzt an den 70, bis heute nicht weiß, wie man Pornos für Frauen überhaupt erstellt, womit sich Frauen erregen lassen. Ist das jetzt eine absurde Ausrede?
Naja, ich kann es von seiner Seite her verstehen. Er ist ein Mann und hat immer für diesen männlichen Markt produziert und für diesen Markt gedacht. Das heißt, da kann ich es nachvollziehen. Gleichwohl gibt es natürlich Ansätze, auch von weiblichen Regisseuren, die anders mit dem Thema umgehen. Die erzählen mehr Geschichte. Es ist meistens sehr viel spielerischer. Es wird mit Rollen anders gespielt. Es ist nicht festgelegt darauf, dass sozusagen der klassische Mainstream-Porno besteht ja darin, dass Jacqueline auf einem Bett sitzt, plötzlich kommen zwei Männer rein, es gibt große Freude, dass man sich nun trifft und danach sieht man eigentlich nur noch Körperteile in Nahaufnahme, ohne das Gesicht nochmal zu sehen. Das ist natürlich vom psychologischen Tiefgang her nicht so wahnsinnig weit. In diesen feministischen Pornos wird ganz anders mit Rollen gespielt, es werden Rollen verkehrt, es werden klassische Rollenzuweisungen auch aufgebrochen. Ich finde, man muss die jetzt nicht schauen, wenn man keine Pornografie mag, muss die sich auch nicht angucken, aber ich glaube, das ist ein viel kreativerer Umgang damit und es ist auch ein Umgang, der Sexualität anders hinterfragt, der überhaupt etwas hinterfragt und nicht stereotype Abziehbilder produziert und reproduziert.
Sind die Orte, die Sie da besucht haben, dann für Sie repräsentativ, weil Sie erwähnen es jetzt, dass es auch Pornos gibt von Frauen gedreht, dass es Dildo-Abende für Frauen gibt. Die tauchen aber so im Buch ja nicht auf.
Naja, der feministische Porno taucht schon auf und auf der Venusmesse ja auch diese diversen neuen Funktionen von Vibratoren, die können ja mittlerweile, ich glaube, fast fliegen oder so. Aber tatsächlich der Bereich der insofern käuflichen Lust, als dass es einen Menschen voraussetzt, den man sich kaufen kann, den gibt es nach wie vor fast nur für Männer. Es gibt natürlich Callboys, das ist klar, aber es ist verschwindend gering, der Anteil der heterosexuellen Callboys. Sie sind außerdem sehr viel teurer. Sie sind, möchte ich sagen, weniger attraktiv. Also ich habe mich da ein bisschen umgeschaut. Und sie werden ganz anders beworben. Also wenn man sich die Frauen anschaut, dann haben sie erstmal eine Liste mit 30 Praktiken, von denen ich ungefähr 10 kannte und 20 googeln musste, bis ich verstanden habe, was das überhaupt ist. Bei den Männern wird dann beworben mit ist einfühlsam, kann gut massieren, hört gut zu. Also eine ganz andere Konnotation des Ganzen. Und das ist, wie gesagt, ich habe diese Tantra-Massage ist aus meiner Sicht die einzige Form, die ich gefunden habe, die ich sogar auch empfehlen würde, wenn man sich sowas kaufen will, weil da der ganz klare Unterschied ist, dass man sich eine Handlung kauft und dass es aber auf Augenhöhe stattfindet. Es ist eben nicht dieses Gefühl, dass man eine Person für eine halbe Stunde mietet, sondern es ist ganz entscheidend, dass die Masseurin oder der Masseur bestimmt, was in dieser Zeit passiert. Wenn man einem etwas nicht genehm ist, wird das natürlich schon zur Kenntnis genommen.
Und ich habe gelernt, man muss wirklich auch nach einem seriösen Studio suchen.
Genau, genau.
Weil also es gibt häufig draufsteht, aber wohl nicht das ist.
Genau, ja. Es gibt den, jetzt mache ich ein bisschen Werbung, es gibt den, ich weiß nicht mehr so genau, wie er heißt, Tantra-Verband, glaube ich, dieses sozusagen mit Stempel und Prüfung und allem. Und da sind die schon auch sehr strikt. Also die sagen auch, wenn sie das Gefühl haben, dass Leute die Ausbildung machen wollen, die aber eigentlich ist aus schwammigen Gründen wollen oder die noch nicht weit genug in ihrer Entwicklung sind, reif genug sind dafür, dann raten sie auch ab. Und sie sind, also tatsächlich, dass man da eine Person, ein Gegenüber hat wirklich. Und das ist, glaube ich, der relevante Unterschied, dass man nicht eine Ohnmachtssituation, eine Unterlegenheitssituation ausnutzt zum eigenen Vorteil, sondern dass das wirklich auf Augenhöhe passiert. Und das Interessante ist, dass diese seriösen Studios auch 50% Männer, 50% Frauen als Kunden haben. Aber selbst da hat es Jahre und Jahrzehnte gedauert, bis Frauen sich überhaupt angesprochen gefühlt haben. Diese Vorstellung, dass ich als Frau mir so eine Handlung kaufen darf, ist noch ganz, ganz anders bewertet, als es bei Männern der Fall ist. Also nicht bei allen, aber.
Unabhängig davon jetzt, ob man es gut, aber denken Sie, das wird sich wandeln oder es wird immer so sein und immer so bleiben, dass es einfach von Männern dominiert ist?
Also ich glaube, es wird sich nur wandeln, wenn man deutlich darüber spricht. Ich glaube, es muss sich wandeln, weil das, was ich gesehen habe, ist zu großen Teilen absolut nicht akzeptabel. Also das ist, wenn man sich nur die Freierforen durchliest und da werden einfach Menschen wie secondhand erworbene Werkzeugkästen bewertet, das geht nicht. Das kann nicht sein, dass wir in dieser Gesellschaft leben und so über Menschen gesprochen und verhandelt wird. Ich glaube nicht, dass es sich in dem Sinne wandeln wird, dass, wie gesagt, dass wir jetzt irgendwie an jeder Straßenecke ein Rotlicht für Frauen haben, sondern eher, dass es endlich mal nicht nur irgendwo abgehoben problematisiert wird, sondern dass es im Kopf ein Umdenken gibt. Und dieses Argument, es gab es schon immer, es wird es immer geben, das ist etwas, was man immer wieder hört, aber damit kann man sehr viel Schlechtes in der Welt legitimieren. Und ich glaube nicht, dass das ein besonders guter Weg ist. Und das Frauenwahlrecht gab es auch später. Und heute, glaube ich, würden die meisten ziemlich laut aufschreien, wenn man sagt, ja, schaffen wir es wieder ab, weil wir sind ja auch vorher gut gefahren, bevor wir es hatten.
Jetzt haben Sie Stichwort schon gesagt, man muss drüber reden und auch drüber schreiben. Sie haben es getan und ich würde hier tatsächlich an der Stelle Autoren at Leipzig gerne noch ein bisschen auf diesen Aspekt des Schreibens und Recherchierens zu diesem Thema darauf eingehen wollen. Das eine, was mir aufgefallen ist, Sie beschreiben selbst in dem Buch, dass auch Sie sich, dass Sie in dem Jahr, in dem Sie wohl da verstärkt recherchiert haben, dass Freunde und Bekannte auch Veränderungen an Ihnen festgestellt haben. War das jetzt nur argumentativ oder wie muss man sich das vorstellen? Wie hat Sie die Recherche, welche Veränderungen waren das?
Naja, also wenn man ständig mit Intimität konfrontiert ist, und zwar nicht mit Intimität mit Leuten, die man kennt und denen man nah ist, sondern sich ständig an Orten bewegt, wo man vollkommen fremde Leute, von denen man nicht mal den Namen kennt und das Gesicht vielleicht nur 3 Minuten gesehen hat und plötzlich aber diese Person in intimen Situationen wiederfindet. Das sind ja Bilder, die man nicht komplett ausschalten kann, die einen verfolgen. Und Also der Blick hat sich insofern verändert, dass ich sehr stark genau das getan hat, was an diesen Orten stattfindet, nämlich nur noch die Körper zu sehen und nicht mehr die Gesichter. Und das ist keine besonders schöne Entwicklung gewesen, es ist aber auch eine Entwicklung, die wieder rückgängig gemacht werden konnte. Ich bin wieder einigermaßen normal geworden. Es hat im Nachhinein sogar dazu geführt, dass ich einfach sehr viel stärker über Intimität und Sexualität nachgedacht habe, als ich es vorher getan habe, ohne dass, ich meine, wir sind alle aufgeklärt und wir haben auch immer das Gefühl, dass wir ständig darüber reden, aber doch nochmal sehr viel vehementer und tiefergehend darüber nachzudenken und sich selbst zu reflektieren. Ich nenne da immer ganz gern Anais Nin, die mal pornografische Erzählungen geschrieben hat für einen reichen Auftraggeber. Und über diese Zeit schreibt sie, dass sie begann, ihn zu hassen, weil er ihre eigene Intimität kaputt gemacht hat. Sie wollte gern erotische Geschichten schreiben, also die Erotik, die noch einen Schleier, ein Spiel um das Ganze baut. Und er wollte immer direkt der geradeste Weg zum Ziel sozusagen. Und das hat ihre eigene Intimität, ihre eigene Vorstellung von Erotik absolut unterwandert. Und dieses Gefühl, ihn dafür zu hassen, das kann ich ein bisschen nachvollziehen, weil ich habe in diesem Jahr auch sehr viele E-Mails an meinen Lektor geschrieben, indem ich ihm vehement mitteilte, dass ich das Buch doch nicht mache und dass ich die Recherche abbreche und dass ich es bleiben lasse. Und dann hat es mich aber doch immer wieder gereizt, weil ich dachte, nee, Moment, aber die Frauen, die dort arbeiten, die können ja auch nicht einfach sagen, so, ich gehe jetzt weg, ich lasse es, sondern ich genau an diesen Punkt, der dann auch wehtut, wollte ich auch nicht ausweichen und mich wieder in meine Komfortzone zurückziehen.
Und so die Scham, so, oh Gott, Nora Bosson, die Autorin, begibt sich da, wird da gesehen, die Bildzeitung könnte Böses drüber schreiben.
Oder Nettes, das wäre vielleicht noch schlimmer.
Vielleicht sogar Nettes drüber schreiben. War das nicht, also ich könnte mir vorstellen, wenn ich jetzt anfange, zu so einem Thema zu recherchieren, dass man auch immer klar machen muss, ich bin hier in Sachen Recherche unterwegs, muss mich aber zu einem Teil ja tatsächlich auch in die Situation begeben. War das ein Aspekt, der auch eine Rolle gespielt hat, dass man sich ein bisschen Angst hatte, vielleicht man könnte falsch interpretiert oder entdeckt werden? Man
könnte so ganz in der Schmuddelecke enden. Ja, natürlich, das war ein Gedanke, den vor allem meine Begleiter hatten, die alle... Es waren ja Freunde von mir, also Leute, denen ich mich nahe fühle, die alle sehr begeistert waren, als ich sie fragte, ob sie mitkommen wollen. Also da hatte ich nicht große Probleme, jemanden zu finden. Als es dann aber darum ging, dass das Buch fertig wird, doch vehement darauf gepocht haben, dass ihr richtiger Name nicht in dem Buch vorkommt und auch bitte nichts, was sie irgendwie identifizierbar machen. Alle haben mir aber zugeredet, doch Nora, mach das. Nee, super, unter deinem eigenen Namen, ganz toll, ist ganz wichtig, dass du das machst. Und diese Doppelbödigkeit, diese Doppelmoral ist es ja nicht, aber diese Doppelscham war sehr bezeichnend. Und
aber die Sie nie hatten, also unter Pseudonym das zu veröffentlichen?
Nee, das hätte ich nicht gemacht. Ich glaube, dass gerade das Wichtige ist, dass ich als Autorin schon zu anderen Themen geschrieben habe und dass ich bislang nicht als reine Sexautorin aufgetreten bin, sondern dass ich einen Roman über einen italienischen Kommunisten geschrieben habe, einen Roman über ein Familienunternehmen, Gedichtbände, einen Roman über einen deutschen Diplomaten im Italien des Zweiten Weltkriegs. Also, dass ich eigentlich relativ breit aufgestellt bin. Und das, was mich aber in allen Büchern interessiert, ist die Frage nach Macht. Und das ist, glaube ich, das Bündelnde. Und das interessiert mich auch an diesem Thema wieder. Also das heißt, es gibt schon eine rote Linie, die sich durch alle Bücher durchzieht. Und es wäre ich hätte genau das gleiche Buch schreiben können und es als Debüt rausbringen können. Es wäre absolut anders aufgenommen worden. Es wäre, glaube ich, falsch aufgenommen worden. Und gerade dadurch, dass ich eben bereits vorher Bücher gesetzt habe, kann dieses Buch auch mit der angemessenen Ernsthaftigkeit besprochen werden. Und ich finde das gerade bei so einem Thema absolut wichtig.
Sie sagen, es waren immer Männer und Sie beschreiben das auch. Und so wie Sie es beschreiben, denke ich, sind es auch Männer, die selbst wahrscheinlich auch mit das erste Mal dort an diesen Orten waren.
Haben Sie zumindest behauptet.
Was mir aber insofern auch wiederum aufgefallen ist, dass es tatsächlich immer Männer, auch dass Sie sich dann sozusagen immer als Counterpart dann die Männer suchen. Gut, Sie haben einerseits gesagt, dass Sie natürlich zum Schutz und weil man als Frau allein an gewisse Orte auch gar nicht gekommen wäre, das ist klar. Aber selbst wenn Sie irgendwo mal weg waren, erzählen Sie dann, oh, dann habe ich mich in der Kneipe und dann wieder mit einem Mann ausgetauscht. Ist das jetzt eine Inszenierung für das Buch, um da auch nochmal diese Gegenstimme zu haben? Oder warum tauchen Frauen außerhalb dieser Szene als Gesprächspartnerinnen kaum auf?
Nee, das ist tatsächlich ich meine, ich habe natürlich auch mit Frauen geredet, das ist klar. Ich war aber an den Ort mit einer einzigen Ausnahme, die aber nicht im Buch vorkommt, immer mit Männern, weil mich einfach natürlich der unterschiedliche Blick interessiert hat. Mich hat interessiert, gibt es wirklich den weiblichen Blick, gibt es den männlichen Blick? Und das als Gegenüber zu haben, zu wissen, zu erfahren, wie funktionieren diese Orte für diese Begleiter? Wie funktionieren diese Orte für mich als Frau? Gibt es da wirklich gravierende Unterschiede? Das wollte ich wissen. Und ich bin an einem Ort, wie gesagt, der nicht vorkommt. In Amsterdam war ich noch. Das haben wir nicht reingenommen, weil es so rausgefallen wäre. Amsterdam mit der Fensterprostitution ist auch für das Thema eigentlich sehr bezeichnend. Aber es wäre so der einzige nicht deutschsprachige Ort gewesen. Da war ich mit einer Frau. Und da hat aber sofort so eine Verschwisterung begonnen. Wir waren in einer Table Dance Bar. Wir wurden natürlich beide irgendwie angegraben von Männern. Das war eine ganz andere Situation. Das wäre völlig rausgefallen, wenn ich das auch noch reingenommen hätte. Und für mich war es einfach sehr wichtig zu erfahren, funktioniert wirklich Begehren und Lust anders für Männer und für Frauen? Oder ist das eigentlich nur ein Konstrukt, an das wir uns gerne klammern, um bestimmte Unterschiede zu legitimieren und zu begründen?
Jetzt gehe ich nochmal eine Schicht tiefer, was ich auch faszinierend bei der Lektüre fand. Wenn ich Belletristikromane lese, dann sind die Sexszenen meistens eine der unterirdischen, peinlichsten Dinge, die in so einem Roman stehen. Da gibt es auch ganze Awards, die peinlichste Sexszene. Was mich beim Lesen eigentlich so zunächst unterschwellig und mir dann immer klarer wurde, dass ich hier nie irgendwie so Peinlichkeiten drin hatte und dass sie selbst ein Porno beschreiben konnten in einer Art, wo ich jetzt nicht irgendwie verwundert war. Wie sind Sie denn sprachlich rangegangen? Haben Sie sich da große Gedanken gemacht, wie Sie die gewissen Dinge auch beschreiben?
Ja, die große Aufgabe war ja, ein absolut voyeuristisches Milieu möglichst nicht voyeuristisch zu beschreiben, aber gleichzeitig natürlich schon explizit zu machen. Also ich kann nicht sozusagen über die nackten Brüste hinweggehen, das würde ja keinen Sinn machen, aber gleichzeitig ist nicht voyeuristisch süffig auszustellen. Das heißt, mit einer vorsichtigen Sprache, aber gleichzeitig mit auch einer nüchternen, distanzierten Sprache ranzugehen. Ich muss sagen, da war mein Lektor sehr wichtig, mit dem ich jetzt zum ersten Mal zusammengearbeitet habe, den ich aber bereits seit 15 Jahren kenne.
Soll man den Namen nennen?
Florian Kessler.
Okay, den hatten wir letztes Jahr hier auf der Bühne.
Sehr
okay.
Gut. Wir kennen uns, also ich bin 35, das heißt, wir kennen uns wirklich schon seit der Abiturphase mehr oder weniger. Das heißt, es ist ein Vertrauensverhältnis da gewesen. Und er war jemand, der eben auch sehr genau geschaut hat. Und das war ein sehr guter Austausch genau darüber. Weil das ist natürlich die große Gefahr bei so einem Buch, dass es dann ins Schmuddelige oder ins zu Ausstellende abrutscht. Und genau das wollte ich eben nicht.
Weil in gewisser Weise, ich sage das mal so salopp, mag auch sein, aber manchmal habe ich mir so gewünscht, so, wow, Sexfilme von Nora Bosson beschrieben und ich glaube, dann wären viele Themen durch. Das ist in einer Art, lohnt sich. Fand ich sehr interessant, da ranzugehen. Erstaunlich auch natürlich, schreiben Sie immer wieder die Normalität natürlich dieser Leute. Und wenn wir hier sind, Sie haben ja tatsächlich, Sie kannten Messen nur und haben manchmal gesagt, die Leute auf dieser Venus-Sex-Messe waren zum Teil wirkten normaler als jetzt Leute auf der Buchmesse.
Sie natürlich ausgenommen.
Och, naja, gut. Also, aber gut, jetzt kann man sagen, ja, logischerweise ist das so, was sollen da sonst für Menschen sein? Oder hat sie das tatsächlich dann auch irgendwie beschäftigt, dass es die Menschen da so normal sind?
Naja, auf der Venusmesse jetzt vielleicht weniger, aber trotzdem, ich glaube, im Hinterkopf wünscht man sich schon, dass, wenn man an andere Orte kommt als jetzt eine Messe, dass man doch nur Leute trifft, mit denen man sonst gar nichts zu tun hat. Also Menschen, die irgendwie aus einem anderen Milieu kommen, von denen man sich ganz klar abgrenzen kann. Aber das ist natürlich nicht so. Natürlich trifft man Leute, die ich auch in anderen Kontexten hätte kennenlernen können. Und das macht einfach nochmal sehr deutlich, es ist nicht ein Bereich, wo man sagen kann, da gehen nur die oder jene hin, sondern es kann, ich will jetzt hier keinen angucken in dieser Runde, aber es kann im Prinzip natürlich jeder sein, ganz klar. Und das wissen wir, aber man möchte es sich doch immer ein bisschen anders zurechtdenken.
Und damit sind wir leider auch schon durch. Ich danke recht herzlich in die Einblicke und ich kann die Lektüre nur empfehlen. Ich weise auch darauf hin, dort in Blau sitzt der Mann von der Messebuchhandlung. Da gibt es das Buch, das man hier auch käuflich erwerben kann, in dem Fall auch käuflich erwerbbare Lustbeschreibungen. Ja, das thematisieren Sie ja im Übrigen auch, können wir auch noch, haben wir leider nicht die Zeit, aber dort gibt es das Buch, Sie, glaube ich, haben noch ein paar Minuten Zeit und signieren auch.
Genau.
Ansonsten sage ich Ihnen recht herzlich vielen Dank fürs Kommen und vor allen Dingen vielen, vielen Dank für die Einblicke, Nora Bosson. Dankeschön.
Gerne.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.